Ja, ich habe heute die Taschen voll. Stellt euch das vor. Die Taschen voll. Mit was habe ich die Taschen heute voll?
Zeig euch. Ganz viel Kugelschreiber. Alle ganz unterschiedlich. Mehr haben leider nicht reingepasst. Ich hätte noch mehr zu Hause gehabt. Aber einer ist anders. Alle, guck mal. Keiner. Ein schöner großer Blumenstrauß mit Kugelschreiber. Was haben aber alle diese Kugelschreiber gemeinsam?
Dass man damit schreiben kann, ja, das hoffe ich. Ja. Die haben alle eine Kugelschreibermine. Und in dieser Kugelschreibermine ist ein ganz, ganz kleines Kügelchen. Daher hat ja auch der Kugelschreiber seinen Namen. Und dieses Kügelchen da vorne, das ist winzig klein, weniger als ein Millimeter groß. Aber es ist das Wichtigste an diesem Kugelschreiber. Wenn dieses winzig kleine Kügelchen nicht wäre, ja, was wäre dann? Dann würde dieser Kugelschreiber nicht schreiben. So, der schreibt. Da ist eine Kugel drinnen, die verteilt das. Was wäre, wenn jetzt diese Kugel plötzlich sagen würde, ach, immer so hin und her rollen von einer Hand, die mich da führt, ich will frei sein. Und versuchen würde, aus diesem Kugelschreiber rauszukommen. Okay, die Kugel schafft es, aus diesem Kugelschreiber rauszukommen und ist frei. Aber was dann? Was bringt dieser kleinen Kugel die Freiheit? Sie liegt rum, sie fällt vielleicht auf die Erde, vielleicht wird sogar drauf getrampelt. Sie ist so zu nichts mehr Nütze. Kugelschreiber, Freiheit. Alles im Universum und alles in der Schöpfung hat eine bestimmte Ordnung. Und in dieser Ordnung, die Gott geschaffen hat, kannst du und ich sehr wohl etwas Nütze sein. Außerhalb dieser Ordnung sind wir vielleicht frei, aber sind wir dann auch noch etwas Nütze? Der Kugelschreiber, wenn ich ihn hier herlege, ist auch nichts Nütze. Selbst wenn ich einen Kugelschreiber auf die Kanzel lege, ist er dann was Nütze? Wann ist der Kugelschreiber was Nütze? Wenn er in der Hand von jemandem ist, der ihn benutzt. Soweit mal die Einleitung. Schauen wir doch einmal so ein bisschen ins Alte Testament rein und lesen eine Geschichte, die ihr alle gut kennt. 2. Könige 5. Die Geschichte von Naaman. Kennt ihr alle, ne? Naaman, der Feldhauptmann des Königs von war ein trefflicher Mann. Okay. meine Bibel ist heute zu klein. Feldhauptmann von Assyrien, ein trefflicher Mann. Ein Mann, zu dem alle aufgeschaut haben. Ein Mann mit Erfolg. Ein Mann, der was bewegt hat in seinem Leben. Kriege geführt, Kriege eingenommen. Ein Mann, von dem uns die Bibel sagt, zu dem seine Untertanen aufgeschaut haben und der respektiert wurde von seinem Chef, von seinem Herrn, vom König von Assyrien. So respektiert, dass er die zweite Stelle im Reich einhatte. Also ein Mann, der alles erreicht hat, was man so erreichen will im Leben. Und dann plötzlich, von einem Tag auf dem anderen, zwickt's, juckt's und plötzlich Lepra. Aussatz. Okay, am Anfang wird es noch ignoriert, wenn es mal hier oder da zwickt, wenn nicht alles so rund läuft, wie es gerne laufen soll. Aber irgendwann kommt man nicht mehr dran vorbei. Irgendwann muss man den Tatsachen ins Auge sehen. Und im Fall von Lepra heißt das, Sachen packen, ausziehen, Quarantäne. Da ist nicht mehr mit Familie, da ist nicht mehr mit gutem Umfeld, mit Freunden, die einem respektieren, die einem achten. Das ist plötzlich alles weg. Ich denke, dass dieser Naaman sehr, sehr gerne die Enge der Familie, die Enge eines Berufes, die Enge eines Dienstes gewollt hätte, so wie die Kugel es auch eng hat in einem Kugelschreiber. Aber plötzlich ging das nicht mehr. Plötzlich hieß es, alles bricht zusammen. Aber da war ja noch eine Sklavin. Ein Mädchen, das verschleppt wurde, weggeführt von seinem Heimatland. Und diese Sklavin, die war eine Kugel im Kugelschreiber. Die ließ sich benutzen, dass Gott mit ihr Geschichte schreiben konnte. Wir wissen noch nicht mal ihren Namen. Ist auch nicht wichtig. Gott hat dieses Mädchen benutzt, um Geschichte zu schreiben. Und so kommt's, dass Naaman, dieser wundergroße, mächtige Feldhauptmann, seine Sachen packt und noch ein bisschen was dazu. Oh, so 6000 Stücke Gold. Oh, so 10 Tonnen Silber und noch ein paar Festkleider. Du, das waren ein paar LKWs voll, mit denen der sich auf die Reise gemacht hat. Oder damals ein paar Kamele. Und dann ging's los. Freiheit. In Johannes 8, Vers 36 lesen wir, nur wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Aber irgendwie, wir sehnen uns nach Freiheit. Lasst mich diese Geschichte von Naaman mal auf eine andere Art und Weise erzählen. Stellt euch vor, ein Ertrinkender. Seht ihr das Bild so vor Augen? Hilfe! Das Wasser bis hierher eiskalt. Und da kommt ein Rettungstrupp mit einem Schlauchboot. Und jetzt stell dir vor, dieser Ertrinkende würde ich sagen, ein Schlauchboot? Nee, ist ja unter meiner Würde. Habt ihr nichts Besseres? Und dann stellt euch vor, sie werfen ihm so einen Rettungsring zu. Was, nur ein Ring? Oder vielleicht sogar nur Schwimmflügeln? Wie? Kinder? Kinderschwimmflügeln? Und als letztes werfen sie ihm so eine Leine zu und er sagt, bin ich denn Hund? Würdest du unertrinkend handeln? Keiner von euch würde so handeln, wenn er am Ertrinken ist, oder? Und doch erzählt genau die Geschichte des Naemans solch ein Handeln. Und erzählt nicht die Geschichte unseres Lebens auch oft so ein Handeln? Ich komme da noch drauf. Wir Menschen haben so oft unsere eigenen Vorstellungen. Wir wünschen die Hilfe Gottes. Aber bitteschön, Gott, ich habe da so meine eigenen Gedanken. Könntest du das so machen? Oder so wäre auch noch recht. Und eventuell können wir es auch noch so machen. Genauso geht es uns, wenn wir Gott dienen wollen. Gut Gott, ich bin bereit, mein Leben dir auf den Thron zu legen. So wie der Kugelschreiber am Altar lege ich mein Leben dir hin. Kannst mich benutzen, aber... Nee, nicht da. Da würde ich gerne benutzen. Irgendwie steckt in uns dieser Freiheitsdrang drinnen, dass wir bestimmen können. Tja, aus Gottes Sicht sieht es so aus, als wenn die kleine Kugel unseres Kugelschreibers sich selbstständig machen möchte. Nochmal, wann ist ein Kugelschreiber nütze? Schaut mal, dieser Kugelschreiber, der hat noch ein paar andere tolle Funktionen. Guck mal. Der hat einen Kalender. Ist eine tolle Geschichte. Aber es ist ein Kugelschreiber. Für was ist ein Kugelschreiber da? Zum Schreiben. Ach Gott. Ich kann doch was anderes. Freiheit. Manchmal glaube ich, dass Gott deshalb nicht handelt und uns deshalb nicht hilft und uns deshalb nicht rettet, weil er es nicht so tun will, wie wir wollen. Wenn ihr die Bibel durchliest, von Anfang bis Ende, wenn ihr Bücher durchliest, viele, viele hundert, ihr entdeckt immer eins, wir haben einen individuellen Gott. Wir haben einen Gott, der strotzt vor Überraschungen. Und wenn er dir heute so geholfen hat, dann hilft er dir morgen ganz anders. Und mir erst recht. Aber wir lieben es ja auch mit aller Freiheit, auf das Altbewährte zurückzugreifen. Na, so ist Gott. Und dann sperren wir ihn in eine Schublade und warten und warten und warten. Herr Gott, warum benutzt du den roten Kugelschreiber? Guck mal, ich kann doch viel mehr. Gott wollte heute den roten Kugelschreiber benutzen. Und morgen möchte er den gelben benutzen. Und Gott ist souverän. Was machen wir mit der Souveränität Gottes, wenn er morgen anders ist? Gott hat überhaupt kein Problem, jeden von uns zu benutzen. Wenn Gott möchte, kann er heute unsere Bundeskanzlerin benutzen. Wenn Gott möchte, kann er heute dich benutzen. Interessant ist allerdings, dass ich in der Bibel lese, dass Gott ein Faible für einfache Leute hat. Ist dir das schon mal aufgefallen? Er nutzt alle, aber irgendwo hat er so eine besondere Liebe für die einfachen Leute. Da war diese Sklavin von dem Naeman, die was losgetreten hat. Und der Naeman macht sich auf den Weg. Da war aber genauso der kleine Junge mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Und viele, viele sind satt geworden. Und da bist du und da bin ich. Gott hat die Frau dorthin gestellt. Warum konnte er diese Sklavin nutzen? Weil sie eins war, in seiner Hand. Diese Frau hätte alles Recht gehabt, bitter zu werden. Wisst ihr, ich bin so ein bisschen auf die Predigt gekommen, weil ich vor 14 Tagen ein altes Kinderbuch wieder gelesen habe. Eigentlich ist es kein Kinderbuch, aber ich habe es als Kind halt schon gelesen. Kennt ihr vielleicht alle? Onkel Toms Hütte. Und da war dieser Sklave, dieser Neger, der eigentlich freigelassen werden sollte und der hinterher gestorben ist in Sklaverei, weil die Umstände anders waren, aber der durch seinen Tod noch so viel freigesetzt und so viel bewegt hat. Da war dieses Mädchen da bei diesem Naeman im Haus, diese Sklavin, die alles Recht hatte zu grollen. Verschleppt, warum ich? Ich habe doch gar nichts getan. Schuld waren noch die großen Bosse. Sie war treu. Und sie hat den Mund aufgetan. Ganz einfache Leute, die ganz einfache Dinge tun, setzen Gottes Handeln in Bewegung. Das freut mich. Wisst ihr, wenn wir von Gottes Handeln oft hören oder über Gottes Handeln reden, dann reden wir so Gott so oft über die Ferne. Gott handelt da, Gott handelt hier. Aber ich bin sicher, dass Gott solche Naemis, Sklavinnen, solche kleinen Leute wie diesen Jungen und wie die 5 Brote und die 2 Fische mitten in Deutschland hat. Und ich bin sogar sicher, dass es sie mitten in Lauenburg hat. Da fällt mir der Jesus Freak ein, oder beziehungsweise es war eine Frau. Es gibt ja Christen, die über die Jesus Freaks so ein bisschen die Nase rümpfen. Na, das Vokabular von denen und das ist doch alles nicht geistlich und so. Wisst ihr, dieses einfache Mädchen war krank. Und sie musste 2-mal in der Woche ins Krankenhaus, um sich neue Medikamente holen. Und eines Tages merkt sie, hups, die Tabletten sind wieder alle, ich muss wohl los. Wundert sich, denn sie dachte, die reichen noch 2 Tage. Aber also macht sie sich auf den Weg ins Krankenhaus. Mandy war ihr Name oder ist ihr Name. Im Krankenhaus setzt sie sich im Flur, weil noch einige Leute vor ihr sind und wartet. Und neben Mandy sitzt eine Frau. Und während die beiden so warten, fängt die Frau ganz plötzlich haltloses Schluchzen an. Aber wie? Und Mandy dreht sich zu ihr um und fragt, was ist. Kramt noch mühsam so ein Tempotaschentuch raus und reicht ihr das. Und dann fängt die Frau an zu erzählen, dass eigentlich das ganze Leben in Ordnung war und alles. Und jetzt die Diagnose Krebs. Und sie erzählt, was das für die Familie bedeutet und was das für sie bedeutet. Und erzählt und erzählt. Und dann fängt Mandy an zu erzählen. Und sie erzählt von sich. Und sie erzählt von der großen Liebe Gottes, die sie erlebt hat in ihrem Leben. Und sie hat das Gefühl, als wenn sie gar nicht selbst erzählt, als wenn sie neben sich steht und sich zuhört wie ein anderer, ihren Mund gebraucht. Und diese krebskranke Frau, sie hört zu. Und die Tränen sind immer noch in ihren Augen. Und als Mandy fertig ist, sagt diese Frau zu ihnen: Wissen Sie, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Und ich sah mich hier in diesem Krankenhausflur sitzen, auf diesem Stuhl. Und neben mir saß ein Engel. Sie müssen dieser Engel sein. Wow. Ein Jesus-Freak, ein einfaches Mädel, macht den Mund auf und wird zum Engel. Kurze Zeit später kommt der Arzt, holt die krebskranke Frau rein. Da merkt Mandy plötzlich, dass sie im falschen Flur sitzt. Zufall. Oder Werkzeug. Eine einfache Frau. Die hätte in Lauenburg sein können, so war sie in Hamburg. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, bin ich in Gottes Hand oder bin ich nicht in Gottes Hand? Darf er mich gebrauchen? Darf er mich an- und ausmachen? Darf er mich führen? Darf er? Naaman musste sich entscheiden. Er musste los. Er musste sich in Bewegung setzen. Da war ein Impuls eines Mädchens. Aber danach kam ein Handeln. So können wir also noch mehr von der Geschichte von Naaman lernen. Vor allem dürfen wir lernen, dass Gott auf uns aufpasst. Wie gerne passen wir auf uns auf? Kennt doch alle die Bibelstelle, wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen die Arbeiter umsonst. In Zacharia 9, Vers 9 sagt Gott: Ich selbst, ich werde der Wachposten sein, der mein Haus vor Feinden schützt. Guter Gemeindeleiter, wie sehr strengen wir uns manchmal an, selbst Wachposten zu sein. Und er sagt: Ich will es sein. In Jeremia 22, Vers 3 sagt er zu seiner Gemeinde: Horcht gut zu, ich bringe sie zurück auf die Weide. Und sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde für sie Hirten bestellen, die sie weiden, und sie werden sich nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen. Gott möchte etwas tun. Aber dazu braucht er einfache Leute. Ganz einfache Leute. Große Dinge beginnen immer unscheinbar. Sie beginnen mit Gottes Fußvolk. Merk doch mal auf, wie wichtig du und wie wichtig ich für Gott sind. Jetzt zieht Naaman los. Mit Referenzen vom König, quasi ein Empfehlungsschreiben, mit dem ganzen Silber, mit dem ganzen Gold, mit den Feierkleidern, Gastgeschenke. Klar, Bestechung hat immer schon gezogen. Das ist, wie unsere Welt denkt. Vitamin B, ein bisschen Geld und die Sache läuft, oder? Aber der König in Israel durchschaut das, was das ist. Wie? Du kommst zu mir, ich soll dich heilen. Denn Naaman ging standesgemäß natürlich als erstes zum König von Israel. Aber der hat den Braten gerochen. Ich bin doch nicht Gott. Gott handelt wie Gott. Ich bin nur König. Geh mal zu dem Propheten. Gut, dann geht Naaman zum Propheten. Aber Naaman muss lernen. Und so müssen auch wir lernen, wenn wir der Kugelschreiber in Gottes Hand sein wollen. Was musste Naaman lernen? Man kann es nicht selber machen. Man kann es nicht kaufen. Man kann nicht durch gute Taten etwas bewirken. Ist das die Falle, in der du und ich manchmal reinfallen? Heute strenge ich mich an, bin die ganze Woche lieb, brav und gut, dann kannst du mich nächste Woche gebrauchen, Gott. Ist eine Falle, tappen wir doch oft rein. Und wenn wir nicht gut waren diese Woche, dann trauen wir uns nicht zu sagen, gebrauch mich, Herr. Oder? Denn Naaman steht vor dem Elisa, beziehungsweise vor der Hütte des Elisas, denn der macht sich noch nicht mal die Mühe und kommt raus. Wie? Ha. Wenn Gott etwas bewegen will, achtet er darauf, dass der Stolz nicht zwischen ihm und dir steht. Der Naaman musste lernen, erstmal demütig zu sein. Da waren nicht Rituale, da war nicht irgendein Hokuspokus oder sonst etwas. Da hieß es ganz einfach, schlicht gehorchen. Ach so, gehorchen. Gehorchen. Gehorchen könnte anfangen, wenn du heute auf die Knie gehst und sagst, Gott, gebrauche mich. Und Gott dir sagt, okay, dann fang erst mal an, eine Stunde früher aufzustehen und eine Stunde am Tag in der Bibel zu lesen. Kann gehorchen sein. Kann wichtig sein, weil er dich vielleicht gebrauchen will, einem anderen sein Wort rauszusagen. Oder dich zu korrigieren oder etwas anderes. Gehorchen. Er musste erst mal gehorchen. Elisa zeigt ihm die kalte Schulter. Einfach so. Das war ein Feldhauptmann, der hätte Macht gehabt, die Hütte von dem Elisa sowas von niederzumachen, Schwert raus, zack, weg. Interessiert Elisa gar nicht. Gott interessiert nicht, wie viel Macht du hast, wie viel Macht ich habe. Gott interessiert, ob du gehorsam bist. Und dann fängt Naaman an zu gehorchen. Elisa sagt einfach, geh mal 40 Kilometer weiter. Geh mal dahin und tauch dich im Jordan unter. Ja Gott, warum kann ich denn nicht hier für dich nützlich sein? Gott nicht. Geh doch einfach mal 40 Kilometer weiter. Gott weiß schon, was er dir sagt. Erinnert mich an die Geschichte von dem alten Bauern. Kann sein, dass ich sie schon mal erzählt habe. In Schweden war es. Ein alter Bauer wacht nachts auf und hört die Stimme Gottes, spann an und fahr los. Hä? Hallo? Gott, wohin soll ich denn fahren? Diskussion hier, Diskussion da. Nö, der hat nicht diskutiert. Der ist aufgestanden. Irgendwann um 1 Uhr in der Nacht ist in den Stall gegangen, hat sein Pferd genommen, hat angespannt, hat sich draufgesetzt und losging. Okay, 10 Minuten, lassen wir sowas mit uns machen. Aber der ist Stunde um Stunde gefahren. 4, 5 Stunden. einfach so. Erinnert uns das an was? Da war doch noch einer in der Bibel, Abraham. Oder damals noch Abraham. Gott sagt einfach, raus! Und der weiß gar nicht wohin und marschiert einfach los. Gehorsam. Geh. Rede. Handle. Ja, aber... Erinnert uns auch an was? An den Mose. Die 40 Kilometer weiter. Tu's einfach. Gehorsam. Und dann macht er das, der Naaman. Und der Bauer hat es auch gemacht. Und irgendwann, die Sonne ging schon auf, kam er mitten im Wald an einem See. Und da steht eine Frau mit einem Seil um den Bauch und an einem Seil einen Stein befestigt. Die wollte sich ersaufen. Und der Bauer sagt nur eins. Gute Frau, Gott liebt sie. Dreht um und fährt wieder nach Hause. 2 Jahre später in Stockholm auf einer Missionskonferenz steht auf der Kanzel eine Frau und gibt ihr Zeugnis, wie Gott sie morgens mitten im Wald, als sie ihr Leben wegschmeißen wollte, errettet hat, weil ganz plötzlich ein Engel da war, der gesagt hat, Gott liebt dich. Ein Engel. Und Jesus Fried wird zum Engel. Und Bauer wird zum Engel. Du und ich werden zum Engel. In dem Moment, wo wir uns benutzen lassen. Die Frau erzählt weiter auf dieser Missionskonferenz, dass sie sich aufmacht, raus zu den Heidenvölkern, um für Gott da zu sein und zu brennen. Naaman geht. Naaman lässt sich untertauchen. Spezialkur von Gott. Oh, ich liebe Gottes Spezialkur. Weil sie immer so anders sind, als wir uns das vorstellen. Oh, was hab ich schon Tagträume gehabt, wenn ich dann doch mal in meinem Sessel im Wohnzimmer saß und die Sonne rausgeguckt hat, die Sonne vielleicht mir auf den Bauch scheinen lassen. Und was hab ich geträumt, alles für Gott zu tun. Soll ich was sagen? Gar nichts davon ist passiert. Es waren meine Träume. Auf der anderen Seite, wie oft hat Gott mich gebrauchen können, aber so, wie ich es nie gedacht hätte. Der Naaman hat gedacht, er kommt zum Elisa. Der Elisa ist sein Heiler. Elisa war kein Heiler. Elisa war ein Prophet. Aber er kannte einen, der der Heiland ist. So, du musst kein Heiler sein, du kennst den Heiland. Du musst kein Prophet sein, du kennst den, der in das Leben von Menschen hineinsprechen kann. Was du und was ich sein müssen, das sind schlichte und einfache Leute, die sagen, ich gehorch mal wieder eine Runde. Gott benutzt einfachen Gehorsam. Naaman ließ sich überzeugen. Er, der Befehl gewohnt war zu befehlen, er gehorcht. Wie schön. Und ich stelle mir vor, wie er sich untertaucht. Einmal mit Zittern und mit Sagen, was kommt. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Ein sechstes Mal, ein siebtes Mal und wie diese schreckliche Krankheit wegfällt. Wie viel Lepra, wie viel Aussatz, wie viel Krankheit gibt es um uns herum? Und schlichter, einsamer, einfacher Gehorsam würde das alles wegmachen. Eine der Dinge, die mich heute früh aufgehalten war, war ein riesengroßer Flohmarkt. Wusste nicht, dass der da ist. Vor Möbelkraft in Buchholz, gleich ziemlich, als ich losgefahren bin. Da war alles voll, die Straßen waren versperrt, ich musste warten, bis ich da auf der Bundesstraße vorbeikam. Da waren, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Leute. Habe ich mir nur gedacht, Flohmarkt, 3.000, 4.000 Leute. Was wäre, wenn die alle heute im Gottesdienst wären? Ein Flohmarkt, Plunder. Alles Zeugs, da laufen sie hinterher. Wie kann ich ein Zeugnis sein, dass sie nicht zum Flohmarkt laufen, sie in die Kirche gehen, indem ich ganz einfach gehorsam bin? Gewiss, als der Naaman geheilt war, da hatte der noch viel zu lernen. Gott braucht ja immer eine Zeit, bis er wirklich durchkommt. Er musste seinen neuen Weg lernen. Er musste lernen, dass Gott keine Geschenke annimmt. Er ging ja zurück, wollte den Elisa beschenken. Das ist der weitere Teil der Geschichte. Und Elisa verwehrt die Geschenke. Sein Diener, der dann hinterherläuft und die Geschenke noch ergaunert, der kriegt den Aussatz. Wie traurig. Gott braucht keine Geschenke. Als wir gebaut haben in Tostedt, saß ich oben in 15 Meter Höhe auf dem Kirchengebäude und habe die Dachziegel eingedeckt. Und ein Stockwerk unter mir hat sich mein Pastor und ein Ältester unterhalten, dass das jetzt ja doch alles teurer geworden ist und ob das wohl alles so seine Richtigkeit hat und ob sie sich nicht übernommen haben und alles. Und ich saß da oben und habe zugehört und hatte gerade einen großen Auftrag in der Tasche. Und habe gesagt, sabbelt ihr nur, nächste Woche gibt's richtig Geld. Ich sponsor mal der Gemeinde mal schnell 100.000. Passt schon. Weißt du, was eine Woche später war? Da war ich pleite, weil sie mich betrogen hatten. Gott wusste genau, was er mit dem kleinen Gerhard macht. Der wollte sein Geld nicht, der wollte den Gehorsam. Und dazu braucht er ein demütiges Herz. Wäre ich vielleicht demütig gewesen, hätte ich vielleicht was geben können. Aber Gott wollte nicht mein Geld. Er wollte, dass er mich gebrauchen kann. Da kann er, ob ich reich bin oder ob ich arm bin, ob ich viel geben kann oder ob ich 5 Brote und 2 Fische habe. Wir müssen auch lernen, wenn wir gehorsam sind, unseren Glauben zu leben. Alles zu investieren, um zu glauben. Dem Naaman wäre es leicht gefallen, Gold und Silber zu geben. Das war sein Glaube. Sein Glaube war nicht, sich in einer schmutzigen Brühe, die sich Jordan nennt, 7-mal unterzuducken. Du und ich, wir haben unseren Glauben, wie wir denken, dass etwas funktioniert. Etwas, das wir in unserem Leben an Erfahrung gesammelt haben. Als ich das erste Mal in meinem Leben Gott ganz mächtig erlebt habe, war ich 16 Jahre alt. Da habe ich mich während einer Evangelisationsveranstaltung abends um 1 Uhr mit 4 anderen in einem kleinen Raum getroffen, ohne Möbel. In jeder Ecke war einer von uns und wir haben einfach gebetet. Und nach einer Stunde kam der Heilige Geist in diesen Raum. Und wir fingen an, Gott eine Stunde lang in 9 Zungen zu preisen. Und dann kam die Ausgießung von Feuer und wir fingen an, 3 Stunden zu tanzen in diesem Raum. Und dann kam die Freude Gottes und nach diesen 3 Stunden Tanzen haben wir eine Stunde nur gelacht. Am nächsten Tag mussten wir zu unserem Leiter kommen, weil ein Nachbar hat das mitgekriegt und ist zu ihm hingegangen und gesagt, ihre Leute nehmen Haschisch. Wir waren nicht voller Haschisch, wir waren voll Heiligen Geistes. Und was macht der Gerhard? Der sagt, da war dieser Kugelschreiber, also schreibe ich jetzt nur noch mit diesem Kugelschreiber. Und
und hat sich zu Hause hingelegt und hat versucht zu tanzen und zu lachen und Gott so zu begegnen. Glaubt ihr, dass sich Gott so wieder begegnen hat lassen?
Das ist mein Glaube, meine Erfahrung. Aber Gott ist bereit, jeden Tag dir frisches Wasser zu geben.
Die Erfahrungen von gestern, die sind gut, deinen Enkeln zu erzählen. Die Erfahrungen von heute, die du heute mit Gott machst, die sind gut, um die Welt zu verändern. Lass uns glauben, dass Gott uns frische Erfahrungen gibt, heute Morgen, damit wir die Welt verändern können. Und wir werden sie nicht mit den Dingen von gestern verändern.
Bei einem Blinden sagt Jesus, sei geheilt. Beim anderen spuckt er auf die Augen. Einmal sollte der Mose den Felsen schlagen, ein anderes Mal mit ihm sprechen. Mose war nicht gehorsam. Mose hat aus Erfahrung gelebt, hat zum zweiten Mal den Felsen geschlagen. Gott stellt sich dazu, Wasser sprudelt, aber Mose durfte wegen Ungehorsam das verheißene Land nicht einnehmen. Wie viel Land willst du und ich noch einnehmen? Ich sage dir eins, ich habe Sehnsucht im Herzen, noch ganz viel Land einzunehmen. Mir kribbelt's überall und ich sage, ich will mehr von dir, Gott. Ich will einfach nur Licht sein, überall, wo ich bin. Wenn ich beim Bäcker bin, möchte ich Licht sein. Wenn ich beim Autofahren bin, möchte ich Licht sein. Und wenn ich in der Firma bin, möchte ich Licht sein. Und sogar zu Hause möchte ich Licht sein. Gott, welche Erfahrung darf ich einbringen, die du erneuern willst? Elisa verabschiedet Naaman mit den Worten, zieh in Frieden. Keine Geschenke, kein Danke, aber ein zieh in Frieden. Gott macht uns keine Auflagen. Gott macht uns keine Bedingungen. Gott macht uns keine Gebote. Gott sagt, zieh in Frieden. Und er legt seinen Frieden in unser Herz. Und das bedeutet, dass du bei allem, was du tun kannst, ruhig bist, Friede im Herzen hast, etwas zu tun. Es ist ein geistliches Geheimnis. Keiner, der Gott dienen kann, kommt daran vorbei. Wir müssen uns eintauchen lassen in Gott, so wie Naaman sich in den Jordan hat eintauchen lassen. Wir müssen uns reinwaschen lassen von uns selbst. Das, was in uns ist, das dient Gott nicht. Aber wenn wir reingewaschen sind, wenn wir geistlich gestorben sind, dann können wir Gott dienen. Wenn wir neu sind, wie in der Taufe eingetaucht, neu auferstanden, dann sind wir fähig, mit Gott zu leben. Durch das Eintauchen, durch das Hinabsteigen, durch das Sterben wird Christus in uns erst groß. Nicht viel größer als so eine Kugel in so einem Kugelschreiber, dessen Saatkörner vom Sand. Und was sagt die Bibel uns? Der größte der Fische. Aber wenn der Zweifel kommt, stirbt, wird es nicht viel Frucht, dann sagt Jesus selbst. Und wenn das kleine Senfkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, bringt es nicht Frucht. So dürfen wir uns eintauchen lassen, wo Gott dich auch immer eintauchen lassen will. Wir dürfen loslassen, wir dürfen hergeben, was von Kraft in uns steckt. Du darfst dich selbst hergeben. Und dann werden wir stark, dann werden wir groß, dann werden wir ein Baum, die Bibel sagt, der Schatten spendet. Alleine nur dadurch, dass wir bereit sind zu sterben, bringen wir schon Frucht, und sei es nur den Schatten für die anderen. Sei dir bewusst, dass du in deinem Leben schon viel Frucht gebracht hast, nur deswegen, weil du Christ bist. Weil andere an dir etwas gesehen haben, das dir noch nicht mal aufgefallen ist. Aber du hast sie erfrischt, weil du nicht gekrantelt hast, weil du nicht geschimpft hast. Weil du die Liebe Gottes einfach nur so gelebt hast. Alleine schon Frucht, das ist wie der Schatten eines großen Busches. Das können wir lernen vom Kugelschreiber und von Naemann und von unserem Herrn und Meister. Amen.